internationalen Experten beleuchten wir pragmatisch und qualitätsorientiert die allgegenwärtige Frage, wie Unternehmen auch in diesen Zeiten profitabel wachsen können. Anhand der Customer Journey stellen wir Ihnen Best Practice und Handlungsempfehlungen dar. Freuen Sie sich auf die heutige Sendung von und mit dem Host für Technik, Pascal Fantou, Ihren Host für Mitarbeiter, Patrick Feenhoff, und Ihren Host für Prozesse, Katharina Stapel. Und lassen Sie uns gemeinsam Ihren heutigen Gast begrüßen.
Hallo.
Tschö.
Ciao. Ciao, sagt man hier.
Ciao, bello. Ciao, Johnny.
Ciao, ragazzi.
Genau. Johnny, du bist wieder da, aus dem Urlaub.
Ich bin wieder da. Bin im Urlaub, tue das Liebste, was ich in meiner Freizeit mache, über Sales sprechen. Und ja, heute mit euch aus Piceda, aus Piceda di Garda im Süden des Gardasees, genau.
Oh, sehr schön. Eine wunderschöne Kulisse. Ein bisschen neidisch, muss ich zugeben. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, dass du dir die Zeit nimmst, in deinem Urlaub hier mit dabei zu sein. Das zweite Mal übrigens.
Richtig. Das erste war ja eher Zufall.
Das war.
Beim zweiten Mal nennt man es Absicht.
Ja, ja, genau. Ich mache das hier voll freiwillig zum zweiten Mal. Genau.
Ja, genau. Sehr gut. Ich glaube es kaum, aber für den Fall, dass es Menschen gibt, die dich noch nicht kennen, ja, sage ich ein bisschen was über dich. Und zwar auch das, was wir offiziell auf unserer Webseite auch eingetragen haben über dich. Punk, Waldorfschüler, Industrieelektroniker, Gastronom, Diplom-Ökonom und Gründer. Johnny Hofberger ist wohl das, was man einen Generalisten nennt. Der Verkauf lag ihm schon immer im Blut. Er bringt Erfahrung aus verschiedenen Branchen mit und verbindet erfolgreiche Prozesse mit den Menschen in und um sie herum. Heute leitet er den Vertrieb von Taxto, einem der führenden Tax-Tech-Unternehmen im E-Commerce. Wow. Keiner, glaube ich, hat so einen bunten Lebenslauf wie du.
Meinst du? Ist das so?
Nein.
Ist das schlimm? Nee, ich finde das gut.
Nö, ich finde das voll gut. Ich finde das
richtig gut. Ich mag auch immer Leute anstellen, die einen bunten Lebenslauf haben. So, das zeigt immer, dass sie nicht zu kurz, also bunter Lebenslauf überall 4 Monate nur gewesen sein. Das ist ein bisschen sprunghaft, aber wenn man irgendwie Sachen durchzieht und jahrelang macht, so, dann kann das doch ruhig bunt sein.
Ja klar, voll gut.
Ha. 4 Monate ist sprunghaft. Hier in der Schweiz würden die sagen, wenn man minder als 2 Jahre irgendwo ist, dann ist man sehr, sehr, sehr sprunghaft.
Ja, das ist ein bisschen, ich meine, du Patrick, musst das ja beurteilen können oder bewerten können, aber was ist denn heutzutage sprunghaft? Wie lange darf man denn einen Job machen, bevor man den nächsten macht?
Also mit dieser ganzen Gig-Economy, würde man eher sagen, so 6 Monate. Mal ein Auftrag hier, ein Auftrag da. Zoals als Festangestellte, glaube ich, dass man schon irgendwie 3 Jahre braucht, weil so das erste Jahr arbeitet man sich ein, im zweiten Jahr fängt man an, so ein bisschen einen Rhythmus reinzubekommen und kann man anfangen, so Sachen zu bewegen und im dritten Jahr kann man dann wirklich liefern, also in größeren Unternehmen, weil da dauert alles ein bisschen länger.
Ja, finde ich gut.
So, wir sind aber heute hier zum Thema Qualify. Johnny, magst du ein bisschen was über den Artikel nochmal erzählen, den du geschrieben hast, den ich übrigens richtig, richtig gut finde? Also,
klar, ja. Wir sind ja hier jetzt heute zu dem Thema Qualify. Und das ist ja so ein bisschen, wenn man sich die Journey so anschaut, da ist irgendwo Marketing, dann kommt irgendwo Sales und dann kommt irgendwann auch dieser ganze Vertriebsprozess, wie gehe ich mit Kunden um und wie kriege ich mein Zeug am besten an Mann und dann bin ich Berater und nicht Verkäufer und den ganzen Kram so, ne, bis man dann endlich einen Abschluss hat und dann muss irgendjemand anfangen, diese Kunden onzuboarden, zu entwickeln und so weiter und so fort. Und wir befinden uns so thematisch irgendwie zwischen Marketing und Sales. Also, da gibt es so eine komische Schnittstelle und da wird auch oft wird diese Schnittstelle nicht richtig wahrgenommen und vor allem gesprochen. Und diese Schnittstelle ist das Thema Qualifizierung. Also was machen wir im Sales eigentlich, um Kunden wirklich zu qualifizieren? Und da habe ich in meinem Artikel natürlich ein paar Metriken genannt, wie man das bauen kann und wie man auch so einen Qualifizierungs so einen Rhythmus oder so ein Stück bauen kann, dass man Sachen gut qualifizieren kann oder Leute gut qualifizieren kann. Es geht aber eher darum, wo kommt das eigentlich her? Und ich habe ein kleines Beispiel aus meiner Wohnmobilverkäuferzeit. Ach, komisch, ich sitze hier gerade vor lauter Wohnmobilen. So ein Stück aus meiner Wohnmobilverkäuferzeit am Anfang mitgebracht, wo ich gesagt habe, das habe ich ja eigentlich, also ich kann auch noch weiter zurückgehen, auch zu meiner Kneipe- und Gastronomiezeit qualifizierst du ja immer, ne, so. Also du guckst beim Hotel zum Beispiel, ist die erste Frage, wie lange bleiben sie? So, das magst du natürlich, um zu wissen, wie lange der bleibt, und das hat technische Hintergründe, wie lange bleibt er denn auf dem Zimmer und welches Zimmer gibst du denen, ne? Auf der anderen Seite willst du denen aber auch, wenn die sagen, sie bleiben lange, kriegen sie natürlich ein super Zimmer. Also fragst vielleicht noch andere Sachen ab, um sie zu qualifizieren, was sie denn gerne essen und ist das Restaurant im Haus das Richtige oder gibt man eine Empfehlung auch raus und so, oder sagt man, hey, der Küche Bescheid, die bleiben ganz lange, mach mal was Besonderes, Glutenallergie oder was auch immer. Ne? Also es ist ja immer eine Frage von, wie behandelst du deinen Gast? Und jeder Lead ist ja am Ende auch ein Gast und jeder Lead ist ja am Ende auch jemand, der bei dir bleiben soll. Ne, so. Und wenn jemand bei dir bleiben soll, dann ist das besser, wenn du den vorher kennst und wenn du weißt, wie du mit denen auf den Punkt kommst. Gibt es Zwischenfragen oder rede ich einfach weiter?
Da fällt mir nur so ein Ding ein, wenn er bei dir bleiben soll. So, kurz mal die Internetverbindung gekappt.
Also.
Zack, Johnny weg.
Ja. Aber ich finde es interessant, Johnny spricht jetzt darüber von, jeder Lied ist einen Gast.
Das ist een schöne
Sache. Der Alexander Bauer, der hat nog ook zo een Aussage gehad. Das ist eigentlich einen. Wie hat er das gerade gesagt? Könnt ihr das noch erinnern? Das ist so einen Auszeit.
Kundenliebe.
Kundenliebe, ja, genau.
Ja.
Also.
Ich finde es wirklich gut und das ist ja. Ich habe mich beim Lesen des Artikels gefragt, Johnny, im Grunde genommen würde man ja Qualify als die klassische Bedarfsanalyse auch nochmal fixen können, oder?
Ja, natürlich. Also klassische Bedarfsanalyse, natürlich, ne, passt der Kunde zu uns, passt er zum Produkt, passt er zum Service, grundsätzlich ist es halt der Richtige, ne, so. Und ist das, was ich von Marketing bekomme, auch das Richtige? Ja, und das muss man ganz offen aussprechen, das muss man ganz klar definiert haben. Was ist denn eigentlich der ICP, das Ideal Customer Profile, was ist das? Ja, sind das kleine Kunden, große Kunden, mittlere Kunden, sind das Kunden, die immer links rumlaufen oder sind das welche, die immer rechts rumlaufen? Also was ist denn eigentlich unser idealer Kunde? Und üblicherweise gibt es ja da Personas, die man auch entwickeln kann und so weiter und so fort. Das hilft schon viel, wirft einen trotzdem immer wieder aus der Bahn, weil man zwischendurch dann merkt, wir sind vielleicht reden wir gerade nicht die gleiche Sprache, wir vom Vertrieb und ihr vom Marketing, und wir müssen irgendwie gucken, dass wir häufig miteinander reden und Kleinigkeiten in der Veränderung des Marktes sofort weitertragen und sofort immer nachschärfen, was eigentlich auch dieser ICP ist und wie der sich auch entwickelt. Weil gerade da, wo ich jetzt arbeite, in der Tech-Branche, Produkte entwickeln sich sauschnell, ne, so. Und da hast du, in dem einen Jahr denkst du, du bedienst einen Kleinkunden SMB-Markt, im nächsten Moment merkst du, okay, die churnen mir die ganze Zeit weg, also die kündigen ja die ganze Zeit die Kleinen, aber die Großen, die bleiben irgendwie bei uns. Irgendwas machen wir für die Großen richtig, was wir für die Kleinen nicht so richtig machen. Und dann kann man sich überlegen, woran liegt das und wie gehen wir in Zukunft also noch mehr auf die Größeren und wie ändern wir dann auch unser Targeting halt, ne, bei den Leads. Und das hat dann viel auch immer damit zu tun, was bei der Qualifikation hinten rauskommt. So, ne? Also man muss sich darüber bewusst sein, was suchen wir genau, und dann muss man es dementsprechend eben auch qualifizieren. Und das hat viel mit Leitfäden zu tun, viel mit den richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt stellen auch zu tun. Ne? Mhm.
Das heißt, als Hotel-Gastronomen würde mich total spontan interessieren, wenn du sagst, du hast jetzt einen Gast, der bleibt lange, bekommt er dann ein besseres Zimmer als der Gast, der kurz bleibt? Weil der Gast, der kurz bleibt, ja, also dann würden ja mehrere Gäste ein gutes Zimmer bekommen, wenn das beste Zimmer an den kurzen Gast geht.
Naja, das ist immer ein bisschen die Frage, auch ob der zum ersten Mal da ist oder nicht. Also wenn er zum ersten Mal da ist, kriegt er immer ein gutes Zimmer. Ne? Weil wir wissen ja, dass der wiederkommt, egal wie lange der bleibt. Und gibst ihm auch noch großzügig ein Upgrade. Ne? Wenn der ankommt und sagst, hier, ich habe super, sind zum ersten Mal, kein Problem, ich habe ein Upgrade für, wir haben ein Upgrade für sie gemacht und gibst ihm gleich eine Kategorie höher. Ne? Wenn er das nächste Mal kommt, wieder nur für eine Nacht, dann kriegt er kein Upgrade mehr. Aber der kommt nochmal und der kommt nochmal, weil er sich an das gute Erlebnis des ersten Mals erinnern kann.
Also erster Hack, ne? Des Abends, immer sagen, sind zum ersten Mal hier? Ja.
Genau. Das ist für Leute, die viel in Hotels sind, probier es mal aus, berichte mir, wie es war. Aber das ist tatsächlich was funktioniert.
Wie, ja. Wie läuft für dich, also ich finde mal im persönlichen Gespräch eine Qualifizierung zu machen, ist ja relativ einfach so im Vergleich, wenn wir das digital abbilden wollen. Wie, das würde mich jetzt mal interessieren, wie glaubst du oder weißt du, wie man das digital gut löst und wie kann man das digital auch entwickeln? Mhm. Also daran lernen.
Also ja, genau, das ist auch ein guter Punkt, weil die Frage ist ja immer, durch wie viele Stufen kannst du jemanden digital jagen und wann verlierst du den so? Ne? Also, oder wie spannend müssen diese Stufen sein? Da bist du ja ein Spezialist für. Irgendwie, ich glaube, du hast Leute durch 46 Stufen gejagt oder korrigiere mich irgendwie. Ja, schon, so und ja. So viel zig Fragen beantworten die, solange die glauben, dass das sinnvoll ist, wo es sie hinführt. Ne, so, wenn ich die einfach nur frage, wie alt bist du, wie viel GMV hast du pro Jahr und so weiter und so fort, dann verliert jemand ziemlich schnell die Lust. Ne, so. Ja. Wenn du verstehst, warum der auf deine Seite gekommen ist und du den logisch mitnimmst auf eine Reise und sagst, hey, pass mal auf, lass uns mal dich ein bisschen durchchecken, so, was brauchst du eigentlich? Ne? Und dafür musst du mir jetzt ein paar Fragen beantworten. Da kannst du natürlich sehr wohl im heutigen Fall zum Beispiel bei Tax-Software. Bist du ein Steuerberater, bist du ein Online-Händler, ne? Hast du irgendwelche komischen Sachen, machst du Dropshipping und so, ist alles total schwer steuerlich abbildbar und so, ne? Also das sind alles Dinge, die man vorher abfragen kann und wo natürlich auch so eine Vorqualifizierung passieren muss. Bei uns in der Software geht es dann immer einmal durch eine relativ kurze Vorqualifizierung. Es gibt eine Tour, eine digitale Tour durchs Produkt, die man auch vorher schon mal machen kann, um zu sehen, habe ich da Bock drauf, das ist das Richtige. Da gibt es dann auch so eine, die besten Touren haben 10 bis 12 Schritte, ne? Darf nicht mehr sein, dann verlierst du den Kunden wieder. Aber da gibt es mittlerweile auch tolle Tools, mit denen man also spielen kann. Ne? Also da machst du mal einen mehr, machst du mal ein bisschen anders und da kannst du genau sehen, pro Monat für Monat oder Woche für Woche, Tag für Tag, wann hauen dir welche Kunden wo ab und wo musst du ein Schräubchen vielleicht ein bisschen anders drehen. Also da gibt es schon sehr viel coolen Scheiß da draußen einfach, den man da nutzen kann für diese Qualifizierung. Aber am Ende geht es dann immer darum, dass wir die natürlich dann auch kontaktieren, dass der Vertrieb dann rangeht und das ist dann genau der Übergang, wo wir dann sagen, okay, die sind jetzt durch diese digitale Qualifizierung durch, die sind ein Sales-Accepted Lead, weil sie eine Telefonnummer haben, weil sie eine vernünftige Business-E-Mail hinterlegt haben und weil ich auch die Firma kenne, ja, also alles andere, da werden meine SDRs zum Beispiel einfach nicht hinterhergehen, weil der thomasmüller@hotmail.com ohne Telefonnummer und ohne Firma, den brauche ich halt nicht suchen im Internet, ne, so, da werde ich keinen Menschen draufsetzen. Und dann ist das zwar vielleicht ein Marketing-Qualified Lead, weil wir einen Vornamen und Nachnamen haben, aber ein Sales Accepted Lead ist das Ganze noch lange nicht deswegen. Und deswegen wird auch kein Mensch hinterhergehen. Da kannst du ihm weiterhin E-Mails und nurturen und so. Das kann man dann gerne machen, aber für uns im Sales bringt das sowas zum Beispiel mal gar nichts. Und deswegen gibt es auch dann immer wieder diese Zwischenstufen, bevor jemand ein Sales Qualified Lead wird, ne, gibt es dann so diese Sales Accepted Lead Vorstufe, die man da vorschalten kann. Mhm. Ist das super? Manchmal ist das eigentlich, die Endstufe ist eigentlich eine saubere Übergabe zu haben zwischen einem Marketing Qualified Lead zu einem Sales Qualified Lead, sodass jeder Marketing Qualified Lead auch ein Lead ist, mit dem Sales wirklich arbeiten kann. Und dann kann man sich diese Zwischenstufe auch schenken. Manchmal macht sie aber auch Sinn.
Und ist das für dich ein Elefant im Raum, dass du sagst, diese Schnittstelle Sales und Marketing?
Ja, es ist schon ein Elefant im Raum, weil ja sonst oft angenommen wird, und korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber es wird oft angenommen, dass ein Marketing Qualified gleich ein Sales Qualified sein muss, ja, und das muss Sales alles angehen, und warum machen die da eigentlich keine Conversion draus, ja, die faulen Schweine? Die haben wir wieder nicht hinterher telefoniert. Ne, so. Ja, selber. Der Sales motzt die ganze Zeit. Wir hauen die mit tausenden von MQLs voll doch jeden Monat. Dann sollen sie halt mal hinterhergehen, sollen mal was tun. Das ist schon ein Elefant, über den keiner so richtig redet, weil Leute, nee, macht Sales halt nicht. Also, Sales hat halt Metriken, nach denen Sales funktioniert, und wir können ja und wollen nicht, und das ist das große Überthema der Qualifikation, wir wollen doch nicht unsere AEs kaputt, also unsere Account Executives kaputt reiten auf irgendwelchen Leads, die tagelang ständig hinterher telefonieren, und am Ende kommen dann nur nix bei raus, so, ne, also einfach nix, und dann haben die irgendwann auch keinen Bock mehr, sondern ich achte bei mir im Vertrieb darauf, im digitalen Vertrieb, dass ich eine Truppe habe, die Bock hat zu telefonieren, das sind die SDRs, die Sales Development Reps, die haben Bock zu telefonieren, die graben Nuggets aus, die sind Türsteher, die sind vieles auf einmal, aber sie sind vor allem eines super, super wichtig als Schnittstelle zwischen den Account Executives, einen richtigen Sellies, und den Marketing Qualified oder Sales Accepted Leads. Ne, so. Das sind die, die abqualifizieren, die Leitfäden runterrattern mit den Leuten, ja, die auf Messen gehen, die auf Vertical Messen gehen, also nur Messen, wo wie eine Industriemesse ist, aber da habe ich keinen Stand von mir aus, sondern ich schicke da einfach mal Leute hin, um mit Leuten zu quatschen. Ne? Am besten macht man das am ersten Tag der Messe, da ist dann auch noch ein bisschen C-Level da, um den Messestand abzunehmen, da erreichst du vielleicht auch noch gleich die richtigen. Aber das sind so Dinge, die man sich aufbauen und aufbereiten muss. So, ne? Und dann lernst du viel über die Jahre, wie sowas funktioniert, wie sowas nicht geht. Und am Ende will ich ja, dass meine Account Executives auch eine Conversion von über 50% haben. So, dann haben sie Spaß an Arbeit. Ja. Ne? Also meine Sales-Team haben immer eine Conversion von über 50%. Das ist bei mir Maßgabe sozusagen und Anspruch, dass ich jeden zweiten Kunden, den ich kriege, zu einem Deal mache. Und dann natürlich auch Profit für die Firma, ERA für die Firma und auch was für mein eigenes Täschchen natürlich kriege. So, dann macht das Spaß. Ne? Und SDRs müssen auch provisioniert werden. Ich bin aber ein starker Vertreter tatsächlich von, dass die nicht pro Lead provisioniert werden, sondern auch aufs ARR und am besten auf den Pool. Das heißt, dass die nicht Ellenbogenmanier haben, jeder, das ist mein Lead, das ist mein Lead, sondern gerade diese Unit muss stark als Team funktionieren. Und deswegen ist für mich das Beste, wenn die auch in den Pool reinarbeiten, der einfach gleich geshared wird. Weil du hast als SDR natürlich einen Inbound, der von Marketing kommt. Da hast du eine hohe Conversion, also hohe Conversion zu Meeting scheduled, ne? Also wie viele Deals stelle ich. Wenn du aber dann, und das ist heutzutage ein absolutes Muss, auch Outbound machst und Listen runter telefonierst, da hast du dann halt vielleicht, wenn du super bist und gerade die richtige Liste zum richtigen Zeitpunkt im Markt anrufst, ne, das hat auch mal viel damit zu tun. Ja, also zum Beispiel wir als Tech-Unternehmen, ne, da sind dann so Dinge wie passieren Sachen, dass Anbieter von Amazon plötzlich die Biege machen und sagen, ciao, ciao, ab November sind wir nicht mehr da, ne, nach uns die Sintflut. Und da freuen wir uns natürlich schon, bei solchen Sachen dann auch gezielt Amazon-Kunden zum Beispiel anzugehen. Und dann hat so eine Outbound-Geschichte vielleicht auch mal eine Conversion von 10%. Das ist der Hammer. Ne? Also Outbound 10% zu machen, jeden 10. Call, einen Treffer und Meetings schedulen, das ist schon richtig gut. Und das hast du aber sonst normalerweise nicht. Und wenn du da keine Spannung zwischen deinen SDRs im Team haben willst, dann lässt du die am besten alle in einen Pool arbeiten und sagst, am Ende des Monats wird ein Cut gemacht, durch Anzahl der Teilnehmer wird dieser Pool geteilt, und dann haben die auch Spaß dran, mal Kaltakquise zu machen, mal Inbound zu machen, das kann man dann schön wechseln, und ich bin da auch ein Fan von, dann monatlich Aufgaben stark zu verteilen, sodass man sagt, okay, du machst diesen Monat das, du machst diesen Monat das, dann sonst entsteht immer so ein Kuddelmuddel und so ein Durcheinander. Das ist das, was wir nicht haben wollen.
Sollst du auch Pull-Pull-Ansätze, die für funktionieren, die funktionieren schon auch in andere Bereiche. Aber auch in Pull-Ansätze, da hat man trotzdem noch Leute, die arbeiten ein bisschen schneller. Oder die haben einfach mehr Glück in die Anzahl Erfolge, die sie buchen werden. Und okay, wenn das eine Monat ist, ja, okay, gut. Zwei Monate, drei Monate hintereinander, ja, da fängt es an, fragenswürdig zu werden. So, was würdest du vorstellen, um so diese Ungleichheit in so einen Pool anzugehen, sodass die Mitarbeiter trotzdem weiter motiviert sind?
Ja, natürlich hast du Leute, die auch schon länger dabei sind, die natürlich einen anderen Output generieren als Leute, die frisch dabei sind, ne? Und gerade in unserer Industry heute und im Sales heute und gerade im Tech-Sales hast du ja viel Wechsel auch immer mit drin, ne? Es ist ja immer raus, rein und dann wirklich dann irgendwann dein Team zu finden, was wirklich gut miteinander funktioniert, kann ja mitunter Jahre dauern, ne? So. Und gerade bei den SDRs ist es total wichtig, dass sie sich auch gegenseitig shadowen, dass sie sich gegenseitig zuhören, wie machst du das, wie mache ich das. Jeder muss so ein bisschen seinen eigenen Weg natürlich auch finden, ne? Und es bedarf ein ständiges Coaching. Sales ist immer ein ständiges Coaching. Da musst du wöchentlich rein, da muss der Lead mit rein, da muss der Lead shadowen und du wirst sie nie alle auf ein homogenes Ding geben. Und es wird immer welche geben, die sind mal besser. Aber die SDR-Station ist ja auch oft die Station, woraus du deine guten neuen Account Executives generierst. Ne? Also das sind dann Leute, die kennen das Produkt, die kennen die Kunden, die wissen genau über den ICP Bescheid, die wissen genau, wie das funktioniert. Und ich habe dann am liebsten solche Leute natürlich auch in meinem AE-Team, weil wenn die auch mal leer laufen an Leads, dann wissen die auch, wie sie zum Telefonhörer greifen und sich selber welche beschaffen. So, ne? Also das ist natürlich, kann das so ein Durchlaufding sein. Wir setzen aber vor allem Wert darauf, dass Leute, die bei uns zum Beispiel als SDR anfangen, auch einfach Bock haben, mal zwei Jahre als SDR zu arbeiten. So. Also Leute, die sagen, ja, ich mache das, ich zeige euch mal ein halbes Jahr, dass ich das kann und dann mache ich AE. So ist das nicht. Also ich glaube, man kann sich da auch richtig mit beschäftigen, ein guter SDR zu werden.
Ich habe eine technische Frage. Wie macht ihr die Sales Accepted Leads? Feuert ihr die als Conversion dann dem Buying Center zurück? Oder wie macht ihr die technologische Anbindung da? Weil das ist ja immer die große Hürde. Das eine System ist das Marketing-System und das andere ist das Sales-System. Und dann ist das Gejammer groß, dass die Qualität nicht passt, aber es gibt kein richtiges programmatisches Feedback, was denn jetzt die Guten sind und was die Schlechten sind. Wie macht ihr das?
Ja, ist tatsächlich ein Problem. Wir haben ein Sales-Ops-Team, was ziemlich cool auch für Marketing quasi mitarbeitet, auf dem Weg hin ein Revenue-Ops-Team zu werden, also auch den letzten Teil der Journey mit zu bearbeiten. Da gibt es mehrere Tools, die da im Einsatz sind. Das eine ist unser CRM natürlich und das andere ist ein Datenmanagement-Tool, Preset heißt das, das haben wir jetzt vor kurzem eingeführt. Und da werden eben auch Daten zusammengeführt. Wir sehen aber schon in unserem CRM auch eben diese Möglichkeit zu sagen, okay, welche sind denn eigentlich SARs geworden und guck mal hier, so sah der Funnel aus und so hat er sich verjüngt und die haben wir verloren aus den und den Gründen. Und das wird wöchentlich besprochen tatsächlich, wie die Verfolgung der SARs funktioniert. Also wir schauen uns jede Woche an, was war ein MQL, was ist zum SAR geworden und wie sind die SDRs damit auch umgegangen? Und da geht's ja vor allem auch um Geschwindigkeit, ne? Also heiß arbeiten ist die Devise des Tages und nicht eine Woche warten, also bis man einen Kunden erreicht.
Das, was mich immer interessiert, ist so die Frage vor dem CRM. Also du hast praktisch, das CRM kriegt praktisch den MQL reingeschrieben, aber das Buying-System, ob das jetzt ein Facebook oder ein AdWords oder was weiß ich was ist, das ist ja davor. Wie kriegt das diese Conversion zum SAL mit? Das ist ja dann außerhalb des CRMs. Also da kann der Funnel CRM abgebildet sein, wie er will, aber die Frage ist ja, wie kommt diese SAL-Information in das Facebook-Pixel?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, wem wir es zurückspielen. Ich nehme diese Frage mit ins Q&A nächste Woche.
Okay.
Dann beantworte ich die dir.
Sehr gut.
Gut. Wie löst ihr die Schwierigkeit mit dem Marketing, dass du sagst, so wie wir qualifizieren auch das Marketing, also ich meine, du weißt ja selber, also wenn du die Bedarfsanalyse jetzt schon 100 Mal gemacht hast und die Einwände wiederholen sich ja auch, also das kann man ja wunderbar für die Akquise nutzen, also für die Lead-Generierung. Wie macht ihr diesen Transfer, also zurück zum Marketing?
Was meinst du, wenn sich Dinge verändern oder wenn wir was
generell? Also wenn du sagst, Marketing und Sales ist eine Schnittstelle und es kommen irgendwie Leads rein, die Marketing als hochwertig genug sieht, um sie euch rüberzuspielen und ihr aber dann noch ein oder nicht nur ihr, sondern auch andere noch ein Team brauchen, um dann doch nochmal durchzuwischen, dann wäre jetzt so mein logischer Menschenverstand erstmal zu gucken, so die Kriterien, nach denen ausgewischt wird, die können auch eigentlich gleich schon vorne beginnen.
Ja, das stimmt. Die Diskussion haben wir immer wieder. Vor allem ist die Frage, glaube ich, dann am Ende auch, was du verkaufst. Also wenn du sagst, ja, wir haben ja einen Leitfaden, ne? Also die SDRs rennen ja ein paar Fragen durch, ne? Das machen die am Telefon. Bevor es dann zu einem Web-Meeting kommt halt, ne, mit einem Sales-Mann. Und diese Fragen könntest du ja theoretisch auch einfach auf die Homepage stellen und die Leute digital beantworten lassen. Warum machen wir das nicht, ne? Und das ist der schmale Grat, über den wir ständig diskutieren, ja? Also nehmen wir noch eine Frage mehr mit in die digitale Strecke mit rein. Haben wir versucht, hat nicht funktioniert, nehmen wir sie wieder mit in den Leitfaden und die SDRs machen das auf der Audiospur. Am Ende verkaufen wir ein erklärungsbedürftiges Produkt. Das ist nicht mal so erklärungsbedürftig. Das ist vor allem in unserem Fall ist das ein Produkt, was schnell einen sehr hohen Schaden verursachen kann, wenn das nicht funktioniert. Mhm. Das heißt, ein Kunde braucht einen hohen Trust da rein, dass wir das richtig machen und dass wir auch das seinem Steuerberater richtig erklären, was wir ihm da geben, und am Ende halten wir dafür auch einen Kopf hin. Das heißt, wir steigen relativ früh in den direkten Kontakt mit dem Kunden ein, mit einem SDR halt, ne? Wir machen das wenig digital, weil meine Erfahrung ist, genauso wie wenn ich einen Speaker-Slot habe über das Thema Steuern und Buchhaltung, ne? So, gerade letzte Woche, Freitag geht digital, ne, bei Micha Artuk. Das war total super. Es war auch, die Hälfte des Saals war gefüllt. Das ist für das unangenehme Thema und unsexy Thema Buchhaltung und Steuern ist das ganz gut, ne? Wenn du danach fragst, hat jemand Fragen, geht keine Hand hoch, nie. Früher, als ich noch bei einem ERP gearbeitet habe, da ging immer Hände hoch und immer haben Leute was gefragt. Bei Buchhaltung und Steuern fragt dich das keiner öffentlich. Die kommen danach alle über LinkedIn und schicken dir eine PN und sagen, Johnny, können wir mal reden? Ich glaube, wir haben ein Problem, ne? Aber das wird nie einer öffentlich sagen. Und du merkst, wie sensibel die dann da sind. Und dann fragst du die lieber vorne in der digitalen Reise nicht ganz so viel ab und machst das dann. Also ich tippe nirgendwo rein, wie hoch mein GMV ist, mein monatliches oder so, ne? Sondern das erzähle ich vielleicht jemandem, mit dem ich warm geworden bin. Und die Kunst ist ja, innerhalb des Leitfadens mit dem Kunden dann warm zu werden, so ist der am Ende sagt, ja, unser GMV pro Monat ist so und so. Ne, so. Und dann habe ich alle Infos, dann weiß ich, ist der A-Kunde, B-Kunde, C-Kunde, wie cluster ich den hinten in den Sales, welches Team macht das, ne? Muss das Steuerberater-Team machen, weil der gleich seinen Steuerberater mitnimmt und so. Da gibt es dann verschiedene Dinge, wie man dann den Vertrieb hinten weiterführen kann. Aber das Wichtige ist in der Qualifikation, auch bei uns, bei jetzt, wo ich jetzt bin gerade, ist das Persönliche auch. Und man muss, glaube ich, immer darüber diskutieren, wo hört Marketing auf und wo beginnt wirklich Vertrieb mit Personen. Ne?
Ich habe eine Frage zu Mitarbeiter, Johnny. Well, du hast gesagt, mit dem Produkt, was ihr verkauft, das braucht ein sehr hohe Vertrauenswert. Und Vertrauen, das fängt man an aufzubauen, eigentlich ab den ersten Kontakt. Und was mich da jetzt wundert, ist es zum Beispiel wichtig, dass der SDR als einen persönliche Wert das Thema Vertrauen für sich selber hat, ja oder nein? Oder is in die persoonlijke waarde van SDR's in zo'n eerste call nog niet zo wichtig? dass man das zu berücksichtigen hat. Und ich weiß nicht, ob sich das dann so verallgemeinern lässt, aber ja, das hat mich gerade interessiert.
Also die Frage, wenn ich die richtig verstehe, Patrick, ist, mussten die SDRs auch dieses Vertrauen ausstrahlen oder auch selber haben in das Produkt?
Ja, genau. Ja.
Ja? Ja, ja. Die müssen natürlich das Vertrauen in das Produkt haben. Ja, also jeder im Vertrieb muss das Vertrauen ins Produkt haben. Ja, wenn du als Vertriebler kein Vertrauen da rein hast, dass das die beste Lösung ist und der beste Shit am Markt, ja, dann lass es lieber. So, ne, wir muss klar sein, warum du dich hier vorhin stellst und das Produkt verkaufst. Also mir persönlich ist das total wichtig. Ich erwarte das auch von meinem Sales Teams und meinen SDRs natürlich, dass sie das alle verstanden haben, warum wir für dieses Produkt arbeiten. Wenn das Produkt nicht gut ist, dann rede ich mit dem Produkt, dass das besser wird. Ne, so, dann müssen wir was tun, dann müssen wir alle all hands on deck, dann muss Produkt mithelfen, müssen sie sowieso immer. Ne, auch Sales und Produkt sind ja ständig in der Abstimmung. Aber wir im Vertrieb müssen 120% vorm Produkt stehen, und zwar jeder bei uns im Vertrieb steht 120% vorm Produkt. Und das ist auch das, was du immer gegenüber den Kunden spiegelst. Egal, was du den fragst, du bist 120% self-confident, dass das der richtige Laden ist, wo der Kunde jetzt das Glück hat, mitzusprechen. Und dann hast du den Kunden auch das Vertrauen zum Kunden schnell hergestellt. Du musst natürlich nicht überheblich klingen, aber du musst natürlich mit den richtigen Fragen ganz schnell klar machen, dass du genau verstehst, warum der Kunde jetzt hier sitzt. Weil, sind wir mal ehrlich, am Ende sitzt ein Kunde, der eine Waschmaschine kaufen will, bei einem Waschmaschinenhersteller, weil er eine Waschmaschine kaufen will. So, ne? Der sitzt da nicht, weil er einen Föhn will oder weil er ein Auto haben will, sondern der sitzt da, weil er eine Waschmaschine haben will. Ne? So. Und der sitzt bei uns, weil er einen Steuerprodukt braucht, was seine Buchhaltung automatisiert, weil er keinen Bock mehr hat, das händisch zu machen, oder weil sein Steuerberater ihm gesagt hat, bist du bekloppt, 5.000 Orders im Monat buche ich doch nicht mit meiner rechten Hand ein, auch noch sechsstellig. Ne? So. Jeder hat ja, also es ist ja ganz klar, dass die Kunden ja da sind, weil sie irgendwie was brauchen. Und das ist auch das, was die SDRs einen hervorragenden Job machen, wenn sie auf so eine Vertical-Messe fahren, auf einen Stand gehen, der erstmal überhaupt nichts davon weiß, dass er jetzt ein Tax-Produkt auf seinen Stand läuft. Und die ersten drei Fragen müssen dermaßen sitzen, ja, dass sie direkt sagen, ja, das da hinten ist unser CFO, am besten ihr redet mal mit dem. Ja, so, alles klar, dankeschön. Tür ist offen, ich darf jetzt mit dem CFO. Und dann habe ich den richtigen, den brauche ich nur drei Fragen stellen, und dann sagt er, ja, lass es bitte mal nächste Woche unterhalten, habe ich meinen Job gemacht, super, am besten habe ich schon gleich einen Termin gestellt, na, Laptop schnell auf, zack, zack, hast du dann Zeit, okay, wie ist deine E-Mail, Termin eingestellt, Job gemacht, so, ne, nächster Stand. Also das ist die hohe Kunst, dann auch wirklich dann in die Türen reinzugehen. Das machst du nur, wenn du 120% davon überzeugt bist, von dem, was du tust und was das Produkt kann.
Was für ein flammender Appell an alle Vertriebsteams.
Ja, also das ist die Krux, ne? Zu motivieren, auch das zu tun, was für uns im Vertrieb das Wichtigste ist, und einen Spaß und eine Freude daran zu entwickeln. Das ist mein Daily Job als Director of Sales, das ist der Job meiner Leads, also der Leute, die meine Reports, also die Sales Leads, die SDR Leads, ne, die verschiedene Leute, die Partner Leads auch, ne, also die Partnerships sind auch eng mit dem Vertrieb immer verbunden, und wenn wir das gut rüberkriegen bis in jeden Einzelnen, dann haben wir auch immer gut Erfolg eigentlich im Vertrieb, so. Aber muss halt, dieses Feuer muss drinne sein. Wenn das nicht da ist, wird es immer schwierig.
Ein klassisches Problem in dem Vertrieb ist ja, oder was ich häufig so höre, ist, dass der Sales ein bisschen zu viel verspricht, als das Produkt dann leistet oder so. Denn man sagt, ja, das kommt vielleicht im nächsten halben Jahr, aber ich rede schon darüber so, dass, als ob es denn da wäre. Wie managst du das in der Qualifizierungsphase? Weil das ist ja so dieses... dieser eine andere Teil der Unsicherheit, also auf der einen Seite diese, traue ich das dem Produkt zu, stehe ich hinter dem Produkt, aber über überschätze ich das Produkt eventuell auch an der einen oder anderen Stelle.
Ja, passiert gerade bei neuen Mitarbeitern ganz gern mal, dass sie was aus Versehen was erzählen, was wir gar nicht können oder was gar nicht mehr auf der Roadmap steht oder was das Produkt gar nicht halten kann. Bei einem erfahrenen Mitarbeiter gehe ich immer davon aus, dass kein Mist verkauft wird. Grundsätzlich. Wir verkaufen nicht drüber. Ne, so. Mhm. Das darf nicht passieren, das wird in Zukunft nicht passieren. Es kann aber mal neuen Mitarbeitern passieren und dann werden diese neuen Mitarbeiter zum Kunden gehen und sagen, hör mal zu, ich habe Scheiß verkauft, sorry. Das ist jetzt echt dumm gewesen von mir. Wir haben jetzt Möglichkeiten, wir können das jetzt trotzdem weitermachen, weil der Mehrwert ist ja trotzdem für dich da, aber dieser Teil nicht, bin ich ganz ehrlich, habe ich dir versprochen. Du hast ein sofortiges Kündigungsrecht, wir lassen dich natürlich auch sofort wieder laufen, wenn du laufen möchtest. Ne? Oder ich zeige dir vielleicht, wenn ich gut bin, noch ein paar Alternativen auf, weil ich mit meinem Lead gesprochen habe und der hat noch ein paar Ideen gehabt, ja, oder der Lead kommt mit rein und bügelt solche Sachen gerade. Also darf nicht passieren. Am Produkt vorbei verkaufen darf nie passieren, bin ich auch ein totaler Gegner von. Also es gibt Leute, die sagen, ja, muss ein bisschen stretchen und das Produkt lernt ja vom Vertrieb und was der Vertrieb will, das muss das Produkt liefern. Leute, hat in Tech noch nie funktioniert. Also hat noch nie nirgendwo funktioniert, ganz ehrlich.
Das klingt so ähnlich, nachdem ich mit 6 oder 7 mal etwas geklaut habe aus einem Laden. Und dann hat mijn moeder das herausgefunden und die hat mich direkt sofort wieder zurück ins Laden gesendet. Und du entschuldigst dich.
Ja, Mama. Ja, natürlich. Ja. Ja, das ist so, ne? Das ist halt blöd, das kann doch jedem mal passieren. Fehler passieren, das ist menschlich. Und wenn du relativ neu bist oder so, dann dürfen auch genau diese Fehler dir passieren. Das passiert dir nie wieder. Du wirst vorher immer wissen, ah, ich frage lieber, ich nehme die Frage mal mit, ich beantworte sie später im Q&A. Aber du, das darf dir nicht passieren, dass du Blödsinn erzählst, so, ne? Und das passiert jeden Mal, aber dann hingehen und sagen, hier kommen wir haben einen Fehler gemacht oder ich habe einen Fehler gemacht, das war nicht so oder das ist nicht so und das kann das Produkt nicht, finde ich nicht. Ist auch in allen Fällen, wo ich sowas hatte, übrigens immer gut angekommen. Kunde hat uns zu 99% nicht verlassen. Also kommt immer gut, Ehrlichkeit sticht. Und am Ende ist es eben auch so, dass man natürlich, und da kommen wir wieder zum Qualifizierung zurück, ne? Wenn ich Kunden qualifiziere, die nicht passen, aus einem gewissen Grund, zum Beispiel, weil das Produkt das nicht kann, und ich habe in einem Monat 10 von diesen Kunden da sitzen, die ich nicht weiterschicken kann als SDR, weil wir das nicht können, was der Kunde möchte, oder der sagt, das ist der Showstopper, deswegen bin ich hier, dann muss es einen Voice-of-Customer-Prozess geben. Und der Voice-of-Customer-Prozess muss heißen, die SDRs, die Vertriebler müssen eine Möglichkeit haben, diese Sachen dem Produkt mitzuteilen, dass man da monatlich drüber sprechen kann und sagen, ey, hier gibt es so und so viele Tickets für die und die Schnittstelle, wir brauchen die jetzt, wir verlieren hier die Kunden. Den Kunden kann man ja alle sagen, ist im Moment nicht drin, die kann ich mir in eine andere Queue schieben, sobald ich weiß, dass wir es machen, sobald ich weiß, es kommt wirklich. Also und nur dann, wenn ich wirklich weiß, am besten rufe ich sie erst an, wenn es wirklich da ist, also ehrlich. Aber das ist auch eine Frage, wie man umgeht mit der Kommunikation. Wir haben es zum Beispiel, da wo ich jetzt arbeite, machen wir das jetzt quartalsweise. Und das ist unabhängig davon, was das Produkt released in einem Quartal. Es wird erst nach dem Quartal vermarktet durch Marketing und Sales. Das heißt, wir reden nicht vorher drüber, was kommen wird im kommenden Quartal, sondern wir reden immer erst drüber, wenn es da ist. Ja, und das ist natürlich ein Riesenunterschied, auch in unserem Selbstbewusstsein, weil wir reden jetzt nur noch über Sachen, die wir können und nicht mehr über Sachen, die nächstes Quartal kommen. Und dann ist irgendein Bug und irgendjemand musste sich bei Produkt woanders drum kümmern und dann hat es doch nicht funktioniert und du hattest 20 Kunden an der Strippe, die dann alle sagen, ja, ist es jetzt da? Und dann so, nee, doch, erst nächstes Quartal. Und das ist immer ganz schlecht, wenn das Sales passiert.
Aber was man auch mal sagen muss, Johnny, das spricht natürlich auch deine Führungsqualität. Ne? Das muss man auch ganz klar an der Stelle mal sagen. Das ist ja nicht immer gegeben. Das heißt, du musst es ja auch gerade solche Dinge gut im Blick haben und dann auch diese Konsequenz an den Tag legen. Ne? Also das ist ja, wie Patrick schon sagt, das ist ja ein Stück weit dann auch Erziehung, zu sagen, so stopp, bis hier nur nicht weiter. Gibt es, vielleicht ist es Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist etwas, was du vielleicht auch gerade jüngeren Führungskräften mitgeben kannst bei diesem Punkt? Weil Qualify finde ich extrem, eine extrem wichtige Phase, ehrlich gesagt.
Also, was, ja, was man jüngeren Führungskräften da mitgeben kann, ist, dass man da auf keinen Fall Ausreden zulassen darf in diesen Punkten. Mhm. Also wir dürfen nicht mehr sagen, wir konnten den Kunden nicht erreichen, weil wir dürfen nicht mehr sagen, ja, der Kunde wollte mir diese Fragen nicht beantworten, deswegen habe ich den Leitfaden nicht ausgefüllt. Wir können nicht mehr akzeptieren im Vertrieb, die Liste sind alles zu kleine Kunden, das sind alles, ja, keine Ahnung, die haben irgendwie alles Anforderungen, die wir nicht erfüllen können, deswegen ist die Liste scheiße, so, ne? Wichtig ist als Führungskraft immer mal selber machen. Also, nimm dir selber die Liste, ruf 20 von den Dingern an und find selber raus, ob das so ist. Und dann können wir drauf hören, als Führungskraft, wenn das Team sagt, ja, das ist alles Schrott, so, ne? Weil das bin ich langsam leid. Also ich glaube, man muss gut vormachen können als Führungskraft. Und man muss auch einfach mal vormachen, wie es geht. Und dann kann man auch Benchmarks setzen, was zu erreichen ist und was gut zu. Man muss ja nicht, ja, super, wenn da einer schon lange im Geschäft ist als Führungskraft, ne, und er macht das jetzt 5 Tage und will irgendeinem SDR-Team, die ein halbes Jahr dabei sind, erklären, was die Benchmark ist, ne, weil er das runterreißen kann, ist das natürlich eine Sache. Aber wenn man dann sagt, pass auf, liebes SDR-Team, 75% von dieser Benchmark, das ist eure Benchmark, ja, so, und die müsst ihr schon erreichen, dann glaube ich, ist das eine faire und coole Sache. Also natürlich müssen wir mal gucken, wie das dann ist, aber vormachen, Leute. Also nicht mehr, keine Ausreden akzeptieren, vormachen und vor allem Prozesse schaffen, wo es keinen Drumherum mehr gibt, ne, so. Also das, wie qualifiziert wird und was man dafür braucht und welche Kommunikation und welche Schulung wann und so weiter und so fort, das habe ich eben auch in dem Kapitel beschrieben.
Wir haben bis jetzt so geredet über die Kunden zu qualifizieren. Sagen wir haben mal einen Kunden qualifiziert und daraus entsteht eine mögliche Opportunity, denen etwas zu verkaufen. Dann gibt es auch noch so die Möglichkeit, dass der Vorgesetzte dann mal so in ein Weekly Meeting mal so die Deals durchgeht, um dann die verschiedenen Opportunities zu qualifizieren. Wie würdest du dafür vorgehen, John? Und hast du da vielleicht auch noch Tipps so für die jüngere Manager? Weil das ist eigentlich so ein Zweitdurchlauf von das, was qualifiziert ist. Und vielleicht, ja, der AI sagt, ja gut, das könnten wir angehen, weil der möchte gerne seine Targets erreichen. Und ist vielleicht nicht so kritisch, um genauer hinzuschauen. Aber daardoor würde er auch zijn tijd verlieren. Was für Vorschläge hättest du daar?
Sowas passiert in der Woche, in der Regel 2 Wochen lang. Also in der ersten Woche gibt es das Feedback, hey, die Leads oder die Meetings, die von den SDRs eingestellt wurden, die waren nichts aus dem und den Gründen. Wenn das in der zweiten Woche nochmal passiert, dann müssen wir uns denjenigen bei den SDRs halt mal genauer zum Gebet packen, warum irgendwas nicht stimmt. Also in der Regel wird sowas ausgeschlossen durch einen guten und detailgenauen Leitfaden. Da gibt es Hürden drin, da gibt es Stopper drin, wo du sagst, der kriegt kein Meeting, und da gibt es welche, da gibt es Meeting. Natürlich sind die Kunden unterschiedlich von ihrem GMV her zum Beispiel, und das hat dann auch Auswirkungen auf die Deal Size später, und man muss, die SDRs müssen gut verteilen an die AEs und müssen sagen, okay, wir können jetzt nicht immer dem einen nur die kleinen geben und dem anderen nur die großen, weil bei dem mit den großen wissen wir, der ist besser und der macht das besser. Eine Gleichförmigkeit in der Qualifikation zu erzeugen, bringt dir nur 50% Erfolg, wenn danach die AEs auch nicht nach einem gleichförmigen Prozess arbeiten. Also am Ende muss auch der Prozess bei den AEs genauso gestreamlined und genauso verinnerlicht und niedergeschrieben sein wie der für die Qualification. Weil dann habe ich nur den Erfolg hinten raus. Wenn ich einen AE sage, zum Beispiel, du kannst mit deinen Deals machen, was du willst, und ich gehe da als Sales Lead immer wieder rein, und mein derzeitiger Sales Lead, der Raoul, der muss das jede Woche, macht er das mit seinen Leuten, geht rein in die Deals, schaut, wann hast du ihn zuletzt angepackt? Ist das Datum, hat er eine Wiedervorlage in der Zukunft? Ne, so, oder hast du keinen Grip mehr an deinen Kunden? Also, ein Kunde, der keine Wiedervorlage in der Zukunft hat, kein Meeting, keine Wiedervorlage, kein Task in der Zukunft, ist ein verlorener Kunde. Ich bin da, haben wir nicht eingeführt, ne? Aber ich wäre sogar so hart zu sagen, AEs, die ihre Kunden länger als 3 Tage ablaufen lassen, verlieren den Kunden. So, kommt in den Pool, kann sich jeder andere Sally sich den schnappen und abschließen, Vertrag gehört ihm. Ist mir egal. Die dürfen die Kunden nicht mehr verlieren. Das ist das Schlimmste im Vertrieb, und das ist immer das gleiche Spiel. Die verlieren die Kunden. Die machen was mit dem Kunden, dann machen sie kein richtiges Follow-up, und dann sagen sie, ja, der Kunde, ich muss ja ein bisschen intern ein bisschen was reden, und ich melde mich dann bei euch. Wenn ich das höre, ich melde mich dann bei euch, ist der Kunde weg. So, ne? So, also das ist ja nicht schlimm. Der Kunde kann ja gerne besprechen. Da kann man ja fragen, wie lange dauert das? 1 Woche, 2 Wochen, 3 Wochen? Okay, super, ich stelle uns ein Meeting in 2 Wochen. Gleicher Tag, gleiche Uhrzeit, passt hier bestimmt. Lass uns eine Viertelstunde kurz quatschen, Check-in machen, wie weit bist du, wie machen wir weiter. Zack, Verbindlichkeit, Meeting dran. Immer nur so. Ne? Und das ist genauso wie vorne die Qualifikation, immer nach festen Regeln und Leitfäden und festen Fragen, die man ändern kann und so. Funktioniert es auch hinten raus einen Rhythmus an Meetings und Folgemeetings und vielleicht nochmal andere Stakeholder mit reinholen, gucken, wer ist mein Champion, wie bleibe ich da dran. Dieser Prozess ist auch hinten raus, muss der beschrieben sein, festgelegt sein, und dann wird er auch steuerbar. Also nur dann wird er steuerbar. Wenn ich ein Team habe aus Vertrieblern, die alle machen, was sie Bock haben, dann wird es welche geben, die sind gut, dann wird es welche geben, die sind schlecht. Und Pareto sagt, ne, 20% deiner Vertriebler machen 80% des Umsatzes. Das ist ja tatsächlich so, wenn man das einfach so laufen lässt. Man kann aber dagegen was tun, und das dagegen tun heißt einfach aufschreiben, Prozesse machen, nachverfolgen, dranbleiben, keine Ausreden gelten lassen.
Und das vermutlich jetzt noch einmal mehr als früher, oder? Also was wir alle feststellen, ist zum Beispiel auch das Thema Ghosting, das was scheinbar im Business angekommen ist, dass Kunden sich auf einmal gar nicht mehr zurückmelden und eben so unfassbar lange Entscheidungswege haben. Also das kommt jetzt, glaube ich, fast
ja, das, aber überall das ist, auch. Ja, und wenn es zu lang dauert, plötzlich ist kein Budget mehr da. So, ne? Plötzlich hat sich, ist doch E-Commerce doch nicht so ganz unseres und so. Wir machen jetzt wieder Retail. Sky, vor allem, wenn so, ne, Temu kommt um die Ecke, ne, wo die Industrie direkt an den Endkunden aus China verkauft, ne? Und die deutschen Hersteller denken sich, nee, wir stützen lieber mal den Retail. So, wir machen das nicht über Marktplätze direkt. Das ist, wir müssen was für ein Retail tun. So, und denkst du nur, ja, genau, deswegen gibt's Temu, und Temu überholt euch gerade alle. Also, man müsse einfach schauen, wo wir sind, und wir müssen auch ehrlich sein unseren Kunden gegenüber. Und wenn der Kunde sagt, hey du, ich weiß gerade nicht, ob ich das hier, ne, ich muss mit vielen Leuten reden und so, ne, dann sage ich halt auch, ja, kein Problem, dann komm einfach auf mich zu, wenn es soweit ist, ich mache dein Case jetzt zu, und dann kümmere ich mich um den nächsten. Ciao. So, dann hat der, muss der mich auch nicht später ghosten. Seid doch offen und ehrlich gegeneinander, so, ne? Wenn du merkst, der hat ja gerade ein Issue, dann frag halt nach, was ist dein Problem gerade? Erzähl's mir. Und die erzählen dir das alle und sagen, ja, hier die Abteilung, da hat's gerade neuen Chef gegeben, jetzt muss ich warten, bis der eingearbeitet hat und so, ne? Und dann muss der übers Budget, der soll dann übers Budget bestimmen. Und dann kann ich vielleicht noch als Vertriebler reingehen und sagen, hey, lass uns doch mal gleich mit deinem Chef ein Meeting machen, wenn du der Meinung bist, dass das jetzt zeitkritisch ist, die und die Länder zum Beispiel zu registrieren und dort Umsatzsteuerregistrierung zu machen, um euren E-Commerce voranzutreiben, das ist oft so das Thema, dann lass doch gleich mit dem Chef richtig reden und dann nimm die Buchhaltung mit rein und mach Regel mit Köppen, bevor dann irgendwas. Ne? Also es ist immer die Frage, wie gehst du mit deinen Kunden um und wie schnell bist du eben in der Reaktion auf das, was dir der Kunde sagt. Also auch das hat was mit Einwandbehandlung zu tun, hat was mit den richtigen Fragen zu tun, hat aber am Ende des Tages viel mit Offenheit zu tun und auch mal zu sagen, hey, weißt du was, dann lass es sausen und meld dich, wenn ihr wieder soweit seid. Das habe ich schon im ERP-Umfeld auch gemacht und habe den Leuten noch erklärt, wie ich es machen würde an ihrer Stelle. Und dann sind die nach einem Jahr wieder gekommen und haben gesagt, ja, wir haben jetzt die GmbH für E-Commerce gegründet. Johnny, wir können loslegen. Gibst du mir bitte einen Vertrag? Gelten noch die gleichen Konditionen wie letztes Jahr? Nein, natürlich nicht, aber
ja, sehr gut. Schön. Ich glaube, das ist nämlich tatsächlich auch ein Riesenthema. Also dieses Nachfassen und immer auf Wiedervorlage packen und also finde ich tatsächlich auch persönlich auch erstaunlich. Ja, ich finde es aber auch persönlich erstaunlich, muss ich sagen, dass der Umgang ein bisschen anders als gewohnt ist. Also.
Ja, das liegt aber an dieser ganzen Automatisierung von diesen Prozessen auch. Also Leute fühlen sich, und ich bin da inklusive, ich fühle mich immer mehr genervt von diesen genurturten und Sequenzen, die ich da kriege. Also diesen Cadences, die du dir einstellen kannst in deinem CRM. Der Kunde hat sich registriert für was auch immer und dann ballerst du den. Ne? 3 Tage die Info, 3 Tage die Info. Der Kunde hat das und das länger angeguckt. Der könnte sein, dass er sich da und dafür noch interessiert. Schick ihm noch die Info, dann rufst du ihn an. Hey, ich habe dir eine Mail geschickt, hast die gelesen. Gucke mir die Öffnungsrate an, die Clickrate, wie oft hat er das Ding, hat er das sogar weitergeleitet, dann schicke ich ihm die E-Mail, weißt du, so Katastrophe, Leute, irgendwann werden wir alle so genervt davon, dass wir irgendwann sagen, lasst uns bitte mit dem Kram im Chor. Und ich glaube, dann geht es einfach ums persönliche Gespräch und dann geht es einfach darum, wirklich den Johnny, den Markus, die Isabel, was auch immer, die müssen halt dann persönlich wieder für die Firma stehen. So, ne? Und am Ende ist es wieder dann doch der persönliche Kontakt, der dich zum Ziel bringt. Ja, und nicht das ganze Cadence-Kram und automatisierte Quatsch dahinter. So, das kannst du nutzen. Das nutzen wir natürlich auch. Das muss man, glaube ich, heute auch so ein bisschen machen. Aber bewusst mit dem Kunden Entscheidungen zu treffen und sagen, in 2 Wochen treffen wir uns wieder, dann sind das und das die Hausaufgaben, schicke ich dir gleich nochmal per Mail. Ich mache meine, du machst deine. Ich schicke dir noch Antworten auf deine Fragen und in 2 Wochen hast du den Kram geklärt, ich habe meinen geklärt, wir treffen uns wieder und dann gucken wir, wie wir weitermachen. Nächste Schritte könnten sein, ping, pang, pong. Das ist dann schon eine andere Qualität und dann merkt dein Gegenüber auch immer sofort, dass du weißt, wovon du sprichst, dass du vor deinem Produkt stehst, ja, und bist dann der Experte auch dafür. Und je mehr wir im Feld des E-Commerce zum Beispiel Experten sind, auch wenn wir ein Tech-Anbieter sind, aber Ahnung von E-Commerce zu haben, gehört halt dazu. Deswegen glaube ich, musst du, da ist dann wieder so ein bisschen, ne, welche Technik, Challenger, Sales, Experience Sales, tralala, aber das muss die Leute so ein bisschen rausnehmen und dann zu zeigen, dass du auch da der Fachmann bist. Die Leute kaufen immer beim Fachmann.
Ich fand das sehr spannend. Ich habe vor kurzem mal gehört, dass es einen Trend zur Verbindlichkeit des Ansprechpartners gibt, gerade in diesen E-Commerce, in den digitalen Umfeldern, wo man immer so den Eindruck hat, man spricht mit einem Callcenter, einer Website, einem Chatbot und einem AI-Bot und dass tatsächlich dieser Aspekt, dass das ist dein persönlicher Ansprechpartner, hier ist die Nummer, wenn du da anrufst, wirst du auch nur mit dem sprechen, dass das so eine wirkliche Verbindlichkeit erzeugt, die nochmal diese Gegenbewegung praktisch zu dem, was du beschrieben hast, an diesen Cadences darstellt, weil das dieses Vertrauen auch da ein bisschen hochführt. Wie ist deine Erfahrung dazu?
Ja, das ist vor allem das, was du im Onboarding machen musst, ne? Also und hinten raus auch dem Kunden als einen echten Value verkaufen kannst, da bist du sogar bereit, mehr für zahlen, einen Premium-Tarif, sonst was, bezahlen die Kunden nur aus dem Grund, dass sie einen persönlichen Ansprechpartner haben. Also, du kaufst bei mir eine Software, wir müssen ja die einrichten, du wirst einen Onboarding-Prozess durchlaufen, dein Steuerberater, deine Buchhaltung müssen geschult werden darauf, wir müssen Key-User-Schulung machen. Da kannst du bei uns durch den ganz normalen Prozess durch oder du bezahlst so bei X mehr pro Monat, bindest dich auf ein Jahr, hast dann unseren Premium-Tarif. Was ist dir lieber? Und sobald die Kunden ein gewisses Maß an Mitarbeitern haben, wird immer der große Tarif gewinnen, weil die Leute sagen, ich kann das nicht verantworten, dieses Produkt gekauft zu haben und nachher haben wir hier ein Ticketsystem, wo wir uns drinne verlieren und wo Ping-Pong mit irgendwelchen Schriftnachrichten gespielt wird. Und da das verkaufst du nur aus Grund, das ist das gleiche Produkt, das ist alles dasselbe. Wir verkaufen das größere Paket immer, wenn es darum geht, dass die Firmen größer werden, weil diese Sicherheit da sein muss, dass man jemanden erreicht, wenn es ein Problem gibt oder wenn es eine Rückfrage gibt. Das ist das neue Ding. Nicht mehr ein Computer. Also das ist, glaube ich, auch das, was sich hinten raus immer wieder gut verkaufen lässt, ist zu sagen, du wirst bei uns nicht auf den Chatbot losgelassen. Wir haben echte Menschen, die verstehen, was du meinst. Das sind alles Profis, die helfen dir weiter.
Ich fand es spannend, dass das eben vorne jetzt schon stattfindet. Dass du sozusagen nicht beim Onboarding, sondern vorne bei der Qualifikation oder so, dass da praktisch klar ist, das ist dein Single Point of Contact. Der begleitet dich jetzt bis zum Ende von deiner Entscheidung. Und das ist eben nicht der Mail-Robot A und dann der Chatbot B und dann das Callcenter C.
Genau.
Aber da ist ja gerade die Qualifizierung. Also,
sorry. Ja, genau, das ist der Punkt. Ne? Die Frage ist dann ein bisschen, machst du Full Sales Cycle oder stückelst du es so, wie ich das im Moment mache, im SMB-Bereich oder Medium-Business-Bereich, Small eher weniger, aber sagen wir mal, Medium-Business-Bereich, glaube ich, kannst du das gut aufteilen in SEA. Das macht gar nichts, wenn dich einer anruft, ein paar Fragen stellt und sagt, ich hau dich jetzt ein Meeting mit jemandem rein, der dich dann den Rest des Weges begleitet und dich irgendwann dem Onboarder übergibt, wenn es soweit ist. Das andere ist halt diese eher ein Enterprise-Selling, wo du sagst, die lernen dich halt kennen, ne, so irgendwo. Du läufst auf einer Messe rum, du hast ihn kennengelernt, du sagst, ah, lass mal nächste Woche quatschen und dann bist du voll verantwortlich. Von Finden des Kunden bis Abschluss des Kunden, Full Sales Cycle durchmarschieren, das kannst du halt in meinen Augen nur begrenzt oft machen pro Jahr. Ne? Mhm. Also das ist sehr viel Energie, sehr viel Zeit und dann müssen das auch Deals jenseits der 500.000 sein oder so, dass sich das dann auch lohnt. Ne? Also sonst würde ich das als Vertriebler nicht machen.
Mhm. Ja.
Also Enterprise Sales halt, ne? Ja. Ich finde, ich wollte noch eine Kleinigkeit machen, sagen zur Qualifikation. Ich glaube, es ist immer wichtig, und ich habe vorhin das Beispiel von Gastronomie gemacht, ne, was ich da mache. Bei Wohnmobilen zum Beispiel war ich einer der besten Verkäufer für Wohnmobile in Deutschland. Du brauchst den Icebreaker, du fragst, wo wollen sie hinfahren? Dann erzählen die Leute erstmal, ja klar, cool, wir wollen nach Schweden nächstes Jahr, super. Dann weißt du schon, nächstes Jahr wollen sie hin, super schwer bis dahin über ein Wohnmobil zu bekommen auf dem Markt, ne, so Herstellerzeiten etc. sagt dir schon ganz viel. Wenn sie es nicht schon so von selber sagen, ist immer die zweite Frage nach dem Zeitpunkt, also wie schnell mache ich den Deal? Messeverkauf ist etwas, was man mal ausprobiert haben sollte. Also ich habe quasi Enterprise-Vertrieb auf Messen gemacht, das heißt, Kunden haben Wohnmobile im Wert von 100.000 Euro bei mir gezeichnet und unterschrieben, die kennen dich dann immer so eine Stunde. Ne, so. Also du lernst fremde Menschen kennen, hast sie eine Stunde und danach unterschreiben die dir 100.000 Euro auf ein Stück Papier. So, ne, nochmal bar. Und dann können die auch nie wieder von diesem Vertrag zurücktreten. Ne, so. Das ist schon eine spannende, Nummer und das ist auch für mich ein besonderer Kick tatsächlich, den ich immer noch mal mache, einmal im Jahr auf dem Caravan-Salon Düsseldorf, muss ich mir das immer einmal geben, ein Wochenende lang.
Wirklich?
Ja. Mach das bis heute für einen der größten Händler Deutschlands fahr da hin und Freunde kommen mit und Hunde kommen manchmal mit und so, die dürfen da ja auch mit rein, die liegen dann auf dem Stand rum und ich verkaufe einfach an so einem Wochenende 3, 4, manchmal 5 Autos. Und das war einfach Spaß. Also das für mich ist das die Reinform von Vertrieb tatsächlich, auf so einer Caravan-Messe zu sein und rauszufinden, mit wem lohnt es sich hier eigentlich zu sprechen. Also da laufen 20.000 Leute durch und du musst die rausfinden, mit denen es sich lohnt zu sprechen. Und das ist Qualifikation in Reinform.
Spannend.
Dani, zum Abschluss. Hast du noch was du zusammenfassend für die Phase Qualifizierung mitgeben kannst?
Ja, ist schwer, ne? Aber zusammenfassend zum Thema Qualifizierung, ist, redet mit Marketing, sprecht miteinander. Das ist eigentlich der Elefant im Raum. Es wird zu wenig geredet. Es wird zu wenig klein wöchentlich geredet. Also reden und Sachen beschließen und dann redet man ein halbes Jahr nicht mehr miteinander. Das geht halt an der Sache vorbei. Redet wöchentlich miteinander. Redet wöchentlich mit Marketing. Stimmt euch auch mit verschiedenen Teams. Es kann mehrere Meetings geben. Es kann High-Level-Meetings geben. Es muss aber auch runter in die Teams gehen, dass die Teams verstehen, die wirklich Ads schalten, auch was die SDRs dann damit machen mit dem Zeug, was da generiert wird. Also das ist das Wichtige. Redet wöchentlich miteinander in Teams, redet High-Level, habt ein paar Meetings zwischen Sales und Marketing, ist gerne pro Woche. Da kann mir die Leute immer sagen, hey, wir haben so viele Meetings. Aber Leute, das ist total wichtig. Redet darüber und macht klar, wie die Qualifizierung ist. Der Marketing muss alle Leitfäden kennen, mit denen Sales losläuft. Ja, und Sales muss auch sehr genau die Keywords kennen und die Kampagnen, die Marketing gerade macht. Oft nicht so. Oft macht Marketing irgendwelche Kampagnen. Sales hat noch nie davon gehört. Plötzlich rufen Leute an, die fragen, ob sie einen Schraubendreher linksrum drehend auch bei uns kaufen können oder so. Ne? Und kein Mensch weiß, wieso das passieren konnte. Und da kann man auch solche Keywords zum Beispiel auch vorher schon mal abstimmen, ob das dann die richtigen Kunden sind oder nicht und ob es auf den ICP passt. Also redet darüber, passt es auf den ICP, redet ihr die richtigen an, kommt das hinten raus. Auch Zugeständnisse machen. Okay, Marketing, ihr denkt euch das aus, machen wir. Lass uns nach einer Woche gucken, was reingekommen ist. Hat es gefruchtet oder mussten wir die alle aussortieren, weil es nicht die richtigen waren? Und dann muss Marketing aber auch so ehrlich sein und sagen, okay, wisst ihr was, ihr habt recht, wir machen was anderes, das war Bullshit. Also da wünsche ich mir Ehrlichkeit und viel Kommunikation zwischen Sales und Marketing, auch für das Thema Qualifikation.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort, Johnny.
Sehr gern.
So, jetzt wir würden dich jetzt in den See entlassen.
Oder an die Eisdiele, je nachdem. Oder beides.
Ja, jetzt chillen wir noch ein bisschen, dann kleine Runde mit den Hunden und dann geht's zum irgendeiner leckeren Pizzeria am See und lassen wir den Tag ausklingen.
Sehr gut. Das ist eine gute Idee. Johnny, es war schön, dass du da warst und wir freuen uns auch, wenn wir mit den Roadshows beginnen, dich da auch als Redner dabei zu haben. Da freuen wir uns sehr.
Freue mich auch drauf.
Und ich glaube auch, dass du... Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das wird richtig gut. Auch wenn ich einen heiden Respekt davor habe, sage ich ganz ehrlich, dieses Veranstaltungsthema.
Ach Katharina, solange du das organisierst, mache ich mir keinen Kopf.
Oh Mensch. Wir sprechen uns dann. Wir sprechen uns, wenn es soweit ist.
Bis in 2 Wochen, glaube ich, sammeln wir noch ein paar Fragen, oder?
Genau, das möchte ich auch nochmal sagen. Dass auf jeden Fall jeder, der die Sendung jetzt geguckt hat oder vielleicht auch nur so ein bisschen reingelinst hat, sämtliche Fragen gerne einfach per PN oder unter diese Sendung einfach runterschreiben. Dann wirst du Rede und Antwort stehen.
Aber super gerne. Und dann wieder voll aus dem Office zu Hause.
Ja.
Aber sehr ohne gut. Geruckel, Hintergrundbild,
bitte, dass es zwischendurch mal geruckelt hat.
Mit einer Fototapete des Urlaubs, des Campingplatzes.
Also ja, wer sich im Urlaub für uns die Zeit nimmt, dem ist alles verziehen.
Der darf auch nochmal ruckeln. Okay.
Da darf es auch nochmal ruckeln, genau. Johnny, es war ein Fest. Ich wünsche euch liebe Grüße.
Gleichfalls, war mir eine Freude.
An alle da die drüben Jula? Am See.
Ja, gebe ich weiter. Vielen lieben Dank.
Na? Wir wissen genau.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao. Macht's gut.